Jetzt hatte ich die See gesehen und es kam mir nur noch eins in den Sinn: Seemann zu werden. Gegen alle Widerstände kämpft Anneliese Spabier darum, die raue Welt der Seefahrt zu erobern. Ihre Geschichte erzähle ich Christina in der heutigen Folge. Die Fotos findet ihr wie immer auf Instagram unter sisterreact-podcast. Viel Spaß wünscht euch Melli.
Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Information, Emotion und Reaktion. Von und mit Melli und Christina.
Hallo Christina.
Hallo Schwester.
Ich schicke dir heute gleich zu Beginn der Folge ein Foto. Beschreib die Person doch bitte mal, die du da siehst.
Mhm. Ja, ich sehe es gerade. Ich bin fast ein bisschen überrascht, dass ich jetzt sofort schon agieren muss. Also, ich habe im ersten Moment gedacht, es ist natürlich eine Frau, aber dass sie doch ein bisschen männliche Züge hat tatsächlich. Mhm. Und wenn ich nicht wüsste, dass wir aktuell ausschließlich Frauen porträtieren, hätte ich gedacht, es könnte unser erster Mann vielleicht auch sein. Das ist ein Schwarz-Weiß-Bild von einem sehr freundlichen Gesicht, eben mit einem Kurzhaarschnitt, kräftigen Augenbrauen, wachen Augen. Man sieht halt eben, es ist wirklich wie so ein Porträtfoto oder so ein Bewerbungsfoto, nur halt eben etwas älter, schwarz-weiß, aber sie guckt halt so leicht schräg in die Kamera und man sieht halt primär ihr Gesicht. Sie hat, glaube ich, so eine dunkle Bluse an. Ich würde sie so auf Ende 50 ungefähr schätzen bei dem Bild. Also sie sieht mir total sympathisch aus, wie gesagt, mit so recht wachen und interessierten Augen, ein leichtes Lächeln um ihre Lippen. Und ich bin ganz gespannt, was du mir über sie erzählen kannst.
Erinnert sie dich an irgendwen? Ich hatte das beim ersten Blick auf das Bild, dass sie mich an eine uns bekannte Person erinnert hat, die aber nicht bekannt ist. Also die kennen jetzt.
Also du meinst erstmal Familie?
Ja.
Also ganz ehrlich, ein ganz bisschen habe ich am Anfang gedacht, wegen der ausgeprägten Kindpartie an Omi.
Ja, ich auch. Ach, witzig, genau. Ich habe auch gedacht, die sieht irgendwie ein bisschen aus wie unsere Omi früher aus.
Also ja, stimmt. Mit,
auf den ersten Blick, jetzt nicht komplett, aber ja, hat sie mich an Omi erinnert. Deswegen wollte ich dir das Bild auch ganz am Anfang schicken.
Ja, aber das stimmt. Auch diese braunen Augen, das finde ich, ist auch so ein bisschen witzig.
Genau, diese Augen, dieser Blick, irgendwas ist da drin, was mich an Omi erinnert hat. Finde ich auch.
Stimmt.
Genau, das ist die Anneliese Spabier. Und für uns geht es heute auf große Fahrt und wir reisen dazu in die weltbekannte Hafenstadt Hamburg. Warst du schon mal am Hafen in Hamburg?
Oh ja.
Ja. Und in den 1920er Jahren, da wäre dir bei dem Spaziergang am Hafen entlang vielleicht eine junge Frau aufgefallen. Nämlich genau Anneliese Spabier. Anneliese wurde 1910 in Hamburg-Blankenese geboren und sie hat wirklich von Anfang an Salz im Blut. Also sie lernt schon mit 3 Jahren schwimmen, später lernt sie dann rudern und auch seemännische Knoten knüpfen und mit nur 8 Jahren lernt sie bei einem Hochseefischer das Segeln und als Jugendliche und junge Erwachsene unternimmt sie außerdem auch wirklich zahlreiche Touren mit ihrem Kajak, mit ihrem Paddelboot. Und häufig spaziert sie eben auch schon als Kind an der Elbe entlang und am Hamburger Hafen und da beobachtet sie etwas, was in ihr wirklich eine große Sehnsucht auslöst. Was glaubst du, könnte das sein?
Okay, also sie ist Hamburgerin, sie hat Salz im Blut. Es wird irgendein Schiff, denke ich, irgendwas, also natürlich wird es irgendwas mit Wasser zu tun haben. Deswegen würde ich vermuten, dass es irgendwie ein Schiff ist, was rauf aufs Meer fährt oder so oder irgendwie, oder eine Reederei oder so oder irgendwie. Oder so eine, wo Schiffe repariert werden oder so. Aber du hast gesagt, auf weite Reisen. Also ich glaube, es ist ein Schiff.
Ja.
Was, ein großes Schiff, was fähig ist, auf eine weite Reise zu gehen.
Im Prinzip ist es all das. Es sind all die Schiffe, all die Frachter, all die Boote, die Anneliese beobachten kann. Und sie sieht die Männer, die die Decks schrubben. Sie beobachtet die Matrosen, Kapitäne und die Offiziere. Und genau, sie liebt es ja, auf dem Wasser zu sein. Und dann reift eben genau dieser Berufswunsch in ihr heran. Sie will Matrosin werden. Und sie gibt dafür wirklich alles, schon als junge Frau. Sie läuft von Reederei zu Reederei und bittet um einen quasi Ausbildungsplatz und um eine Möglichkeit, Matrosin zu werden. Was glaubst du, ist sie damit erfolgreich?
Also sie ist ja noch recht jung. Ich glaube, das ist schon schwierig. Und sie ist halt eine Frau. Und in der Zeit, ich denke, ihr wird zugesprochen, dass sie das nicht kann. Also körperlich nicht kann. Deswegen denke ich, sie wird auf viel Ablehnung stoßen.
Ja, ganz genau. Also sie erntet tatsächlich vor allem höhnisches Gelächter. Den Schock kann ich der Mannschaft nicht zumuten, sagt einer der Reeder. Ihr wird als Frau genau das, was du sagst, vorgeworfen, mangelnde Körperkraft und fehlende Autorität. Und außerdem bestünde auch die Gefahr, an Bord zum Sexualobjekt zu werden. Im Hamburger Schnack, Unrück an Bord, das gift Malheur. Also Unterröcke an Bord, das bringt Unglück. ich weiß nicht, ob du diese alten Seemanns-Aberglauben auch so ein bisschen kennst. So eine Frau an Bord, dann sinkt das Schiff und sowas. Das ist ja also eine ganz lange Tradition irgendwie auch eigentlich, dass Frauen an Bord Unglück bringen. Genau. Und mit all diesen Argumenten lehnen also wirklich alle Reeder ihre Bewerbung ab. Und auch ihr Vater ist davon jetzt nicht allzu begeistert, dass sie auf große Fahrt gehen möchte. Und er rät ihr dazu, Lehrerin zu werden. Und da das andere ja auch nicht klappt, schlägt Anneliese dann diesen Weg auch ein. Willst du mal raten, für welche Fächer sie Lehrerin wird? Ich gebe dir einen kleinen Tipp, es sind beides keine Hauptfächer.
Keine Hauptfächer? Mhm.
Also heutzutage.
Mhm. Aber gute Frage. Also ich bin gerade so ein bisschen am Schwanken. Entweder sie ist so richtig irgendwie weg von ihrer Faszination und macht irgendwie Kunst und Religion. Sind beides, glaube ich, keine Hauptfächer zu der Zeit gewesen. Oder sie versucht dann noch irgendwie so ein bisschen ihre, also kenne ich diese Fächer? Sind das typische Fächer? Okay. Versucht ihre Faszination noch so ein bisschen irgendwie, und dann hätte ich jetzt vielleicht gedacht, aber so richtig was mit Wasser, also vielleicht, Biologie ist ja auch ein Nebenfach, ne? Ich weiß gar nicht mehr
Biologie?
So richtig.
Ja.
Ja, vielleicht so Biologie und ach Gott, Biologie und gibt's denn da noch was?
Sport.
Sport.
Ach ja,
Sport und genau. Körperlich.
Ach ja. Die Biologie, sondern die Geografie. Also die Geografie und Sport. Damals diese Leibesübung, weil sie ja sehr sportlich ist. Also sie paddelt ja viel. Beides passt ja irgendwie, genau wie du sagst, eigentlich ganz gut zu ihrem eigentlichen Berufswunsch auf See in der Möglichkeit einer Lehrerin. Mhm. Brauchst eben Sportlichkeit und bestenfalls vielleicht auch geografische Kenntnisse, wenn du mit dem Schiff unterwegs bist. Ne? Deswegen fand ich, war das schon ein bisschen nah dran. Eher das, dass sie jetzt nicht ganz weg davon gegangen ist. Aber in ihren Semesterferien zieht es Anneliese dann immer wieder an und auch auf das Meer. Also sie ist wieder viel mit dem Kajak unterwegs und unternimmt wirklich lange Paddeltouren. Zum Beispiel paddelt sie von Lübeck bis nach Swinemünde. Weißt du ungefähr, wo Lübeck und Swinemünde liegen?
Also in Lübeck, ja, weil wir da zusammen waren, als wir unsere Großcousine besucht haben. Und wie hieß das andere noch?
Swinemünde. Ich weiß ja auch Swinemünde. Ich weiß es nicht. Swinemünde.
Swinemünde. Mhm. Das ist ein witziges... Also ein witziger Name für einen Ort. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, wo das liegt.
Ja, also Lübeck, nur für die, die es nicht wissen, das liegt so nordöstlich von Hamburg, ungefähr eine Stunde entfernt an der Ostsee. Und Swinemünde liegt genau hinter der polnischen Grenze, also quasi die ganze Ostsee entlang. Mit dem Auto sind das laut Google Maps etwa 280 Kilometer. Mit dem Paddelboot werden es noch mehr Seemeilen sein. Und das ist ja halt einfach gepaddelt komplett. Also finde ich schon beeindruckend. Für die Rückfahrt heuert sie dann tatsächlich auf einem Dampfer an, und zwar als Stewardess. Das ist eine der wenigen Positionen an Bord eines Schiffes, die Frauen irgendwie einnehmen können oder wo das dann so klassisch passt, die Versorgung an Bord zu übernehmen.
Und heißt das tatsächlich Stewardess? Das wusste ich gar nicht. Dass es wäre den Flugzeug. Also ich glaube, ich hatte das total im Flugzeug irgendwie zugeordnet oder den Flugzeugbegleiter.
Ich auch. Ich habe es beim Recherchieren ehrlich gesagt nicht hinterfragt, aber ich habe mir ungefähr vorstellen können, was sie da vielleicht gemacht hat.
Also, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ich hätte gerade nur überlegt, also ich hätte es einfach nicht gedacht, dass es dann am Schiff, dass wir das auch auf dem Schiff heißt. Aber ja, okay.
Ja. Ja, ist so. Und später schreibt sie über diese Erfahrung, jetzt hatte ich die See gesehen und es kam mir nur noch eins in den Sinn, Seemann zu werden. Und sie war ja gerade in der Ausbildung als Lehrerin, ne? Also man merkt, sie ist da auf jeden Fall noch.
Hat sie wirklich Seemann gesagt?
Ja.
Also war, ja, okay.
Auf direktem Wege hatte sie es ja aber eben auch schon viel versucht und deswegen probiert sie es jetzt während eben ihrer Ausbildung zur Lehrerin auf Umwegen. Sie absolviert ihr Schulpraktikum 1931 in Finkenwerder und geht auch dort wieder zum Hafen, spricht die Fischer an und versucht sie zu überzeugen, sie mit auf See zu nehmen. Und diesmal gelingt ihr das auch tatsächlich, denn der Reeder Gerd von Eitzen, der erlaubt ihr auf seinem Fischdampfer Neptun anzuheuern, um hier einen Aufsatz über den Heringsfang zu schreiben. Das war dann so ein bisschen ihr Anlass. Er hat aber eine Bedingung. Was glaubst du, welche Bedingung ist das, dass er sie mit an Bord nimmt?
Also, entweder er sagt, du musst dich als Mann verkleiden, dass keiner weiß, dass du eine Frau bist. Oder er sagt, okay, du kannst mitkommen, aber du musst dann die und die Aufgaben übernehmen, zum Beispiel Versorgung, Küche und so weiter. Ja, die beiden Bedingungen. Der dritte fällt mir.
Nummer eins, 100 Punkte. Sie muss sich als Junge verkleiden. Und das war, damit der Schock, eine Frau an Bord zu haben, der Besatzung erspart bleibt. Ich finde, dass Anneliese dann etwas sehr Schlaues tut, denn sie lässt sich danach von ihrem Kapitän auf der Neptun, das war Jakob Fock, ein Zeugnis ausstellen. Also sie bittet ihn um ein Zeugnis und ich zitiere mal daraus. Auf der weiten Reise hat Fräulein Spabier den vollen Dienst eines Matrosen versehen. Und zwar
der wusste, dass sie eine Frau war?
Ja,
Der vor,
naja,
ach
vom
so,
Nachgang dann
okay.
schon, ja.
Ja, sorry.
Genau.
Nochmal bitte von vorne.
Genau, also auf der weiten Reise hat Fräulein Spabier den vollen Dienst eines Matrosen versehen, und zwar zur vollsten Zufriedenheit. Fräulein Spabier ist mit allen seemännischen Arbeiten sehr gut vertraut. Es gibt wohl nichts an seemännischen Arbeiten, die Fräulein Spabier nicht ausführen könnte. Dabei ist sie von großer Ausdauer und Zähigkeit. Selbst alten, befahrenen Fischdampfermatrosen nötigte sie Hochachtung ab. Und ich finde dieses Zeugnis besonders bemerkenswert, da sie ja überhaupt keine Ausbildung oder Erfahrung eigentlich in diesem Bereich hatte, außer ihre Beobachtung und ihren großen Wunsch. Und es sich ja auch um eine ihrer ersten Fahrten handelte, wo sie jetzt wirklich mit auf so einem Fischdampfer fahren konnte, ne?
Wahnsinn, ja.
Ja. Ich will dir noch von einer weiteren Fahrt erzählen. Und zwar paddelt Anneliese 1937 zu einer Insel, auf der unsere Familie bald Urlaub macht, beziehungsweise wenn die Folge raus ist, vor kurzem Urlaub machte. Weißt du, welche das ist?
Ich denke Helgoland,
Ja.
oder?
Und weißt du ungefähr, wo Helgoland liegt?
Ja, ungefähr schon, also im Norden.
Genau, es liegt in der Nordsee, aber es ist keine von diesen sehr küstennahen Inseln, sondern
Ja.
sie liegt relativ weit weg vom Festland quasi, also mitten im
Ja.
Nord, nicht mitten in der Nordsee, aber so von Deutschland aus gesehen, ein bisschen weiter weg auf jeden Fall. Und genau dahin paddelt Anneliese von Scharhörn aus. Auch Scharhörn ist eine kleine Insel in der Nordsee, aber die liegt eben deutlich näher am Festland. In Helgoland angekommen, lässt sie sich vom Helgoländer Sportführer dann auch eine Bestätigung ausstellen. Und der schreibt: Ich bestätige hiermit an Eidesstatt, dass Fräulein Anneliese Spabier Hamburg am 4. Oktober 1934 morgens gegen 7 Uhr mit einem Faltboot einer von Scharhörn hier eintraf. Fräulein Spabier ist am 3. Oktober nachts von Scharhörn bei Windstärke 6 und unsichtigem Wetter gestartet und vollkommen frisch auf der Insel gelandet. Fräulein Spabier kann diese enorme Leistung nur mit genauer Berechnung des Kurses gemacht haben. Zufall scheidet hier aus, zumal Strom und Wind besonders zu beachten waren. Gezeichnet Amandus Hamel. Also da
Oh.
zeigt sich halt auch noch ihre Kenntnisse in dieser Nautik, in diesem Steuern, ne? Also dass sie diese Insel überhaupt getroffen hat mit ihrem kleinen Kajak, der
Wahnsinn.
knapp über die Wasserlinie reichte, ist wirklich, wie er es sagt, eine
Richtig
enorme
Gänsehaut.
Leistung. Ja, ich finde das
Ja.
auch, also als ich, ja, die ist cool. Genau, also all diese und noch weitere Fahrten unternahm Anneliese, während sie eben auch schon begann, als Lehrerin zu arbeiten. Und auch als Lehrerin ist sie nicht so ganz die Frau, die in ihrer Zeit eigentlich erwartet wird. Sie lässt zum Beispiel in ihrer Schule eine Mädchenklasse boxen. Daraufhin wird ihr diese Klasse entzogen. Und natürlich wird auch als Lehrerin ihre Sehnsucht zur See und zur Schifffahrt nicht kleiner. Also man merkt's ja, ne? Immer wieder versucht sie da ihre Auswege zu finden. Sie versucht also auch immer wieder anzuheuern auf Schiffen und mitzufahren, zum Beispiel auch als blinder Passagier, was dann auch manchmal klappt. Genau. Im Jahr 1938 scheint sich dann das Blatt zu wenden, denn Seeleute werden allmählich knapp und es eröffnet sich ihr tatsächlich die Möglichkeit, dank einer Genehmigung des Reichsverkehrsministeriums endlich ganz offiziell anzumustern. Das heißt quasi, so hieß das früher in der Seefahrt, wenn Personen offiziell als Arbeiter auf dem Schiff mitfuhren, dann wurden die angemustert.
Ja.
Gleichzeitig hatte Anneliese aber gerade erst eine feste Anstellung als Volksschullehrerin in Hamburg erhalten. Was glaubst du, wie entscheidet sie sich?
Ja, klar, für die See.
Ja, die zögert wirklich keinen
Nein.
Augenblick. Sie ist inzwischen 28 Jahre alt und sie kündigt auf der Stelle ihren Arbeitsplatz und mustert stattdessen auf dem Fischdampfer Finkenwerder als Jungmann an. Von 1938 bis 1941 fuhr sie unter anderem als Decksjunge, Leichtmatrose, Matrose und Motorenhelfer, Bestmann und Motorführer sowie als Steuermann mit. Und deswegen wollte sie eben auch Seemann werden. Also diese Begriffe gab es einfach nicht gegendert. Sie war dann einfach als Steuermann da, als Seemann und so weiter. 3 Jahre lang kann sie also ihren Traum leben, auf See zu sein. Und dann werden die Behörden und vor allem die Nationalsozialistische Deutsche Arbeitsfront auf sie aufmerksam. In den Bemannungsrichtlinien der Seeberufsgenossenschaft war damals die Beschäftigung weiblicher Personen an Bord von Seeschiffen wirklich ausdrücklich untersagt. Und Anneliese erhält trotz dieser Genehmigung, die sie eigentlich hatte vom Reichsverkehrsministerium, ein Arbeitsverbot. Tatsächlich wird sie sogar von der Kriminalpolizei von Bord geholt. Es liegt eine Anzeige gegen sie vor, weil sie mit in der Mannschaftskabine gewohnt hatte. Und in der Zeitschrift Der deutsche Seemann erscheint daraufhin ein ziemlich gemeiner Artikel und ich zitiere da mal ein bisschen draus. Seit einiger Zeit geistert in der deutschen Seeschifffahrt ein von Natur aus zur Frau bestimmtes Wesen herum, das sich in den kahlgeschorenen Kopf gesetzt hat, Kapitän zu werden. Wir haben diesen Karnevalsscherz von Anfang an verfolgt, bisher aber geschwiegen, weil wir uns nicht gern mit Lächerlichkeiten befassen. Wenn sich Fräulein Spabier darauf berufen sollte, bei maßgeblichen Stellen der Frauenführung Unterstützung zu finden, so mag sie diesen Stellen einmal erklären, ob sie gar keine Bedenken hat, bei solcher Tätigkeit später einmal ihre Pflicht, gesunde und kräftige Kinder zur Welt zu bringen, noch richtig erfüllen zu können. Also aus diesem Artikel klingt absolut der Geist des damaligen Nationalsozialismus durch und auch die Ansichten dessen über die Stellung der Frau und eben ihrer Pflicht gegenüber Führer, Volk und Vaterland wirklich sehr deutlich durch. Ja. Anneliese, wie du dir vorstellen kannst, denkt aber gar nicht daran, von Bord zu gehen. Auch wenn ihre Reederei sie kündigt, weil die eben keinen Stress mit dieser deutschen Arbeitsfront haben wollen. Sie findet aber zunächst eine neue Arbeit als Matrose und Steuermann auf einem anderen Fischkutter. Aber auch hier wird sie nach 2 Monaten aufgrund einer erneuten Anzeige wieder von der Wasserschutzpolizei von Bord geholt. Trotzdem gibt sie nicht auf. Sie kontaktiert wirklich alle nur erdenkliche Behörden und Institutionen und bittet um Unterstützung. Und jetzt kommt ihr eben zugute, dass sie diese vielen Zeugnisse hat und auch ihr Seefahrtsbuch sehr gewissenhaft gepflegt hat. Das heißt, sie kann nachweisen und wirklich durch andere Menschen, ne, belegt nachweisen, dass es wirklich nie auch nur einen Funken Kritik an ihrer Arbeit gegeben hat. Und ganz im Gegenteil. Und auch zu dieser Zeit spielt ihr der Zweite Weltkrieg in die Karten, denn Seeleute sind knapp. Und so erhält Anneliese tatsächlich erneut eine Sondergenehmigung, unterzeichnet von ganz, ganz oben. Hast du eine Idee, wer diese Sondergenehmigung abgezeichnet haben könnte?
Naja, wenn du ganz, ganz oben sagst, also es ist entweder Hitler selber gewesen oder Goebbels oder so.
Adolf Hitler. Tatsächlich. Also die haben sich nie kennengelernt, aber Adolf Hitler hat diese Sondergenehmigung abgezeichnet, dass sie wieder...
Erst vom Boot schmeißen und dann wieder...
Und mit seiner, also Hitlers Sondergenehmigung, kann Anneliese dann endlich wieder anheuern und so mit der Zeit sogar endlich die erforderliche Fahrzeit in der Handelsschifffahrt nachweisen, womit sie an der Seefahrtsschule in Hamburg angenommen werden kann. Und mit 33 Jahren erwirbt sie dann auch ganz offiziell das Steuermannspatent für die große Fahrt. Und mit diesem Steuermannspatent mustert sie 1943 als zweiter Offizier auf dem Dampfer Eschenburg an. Und an Bord dieses Schiffes lernt sie Ernst Tetz kennen, einen Schiffsingenieur. Zwischen den beiden funkt es tatsächlich sofort. Also sehr schnell wird aus Anneliese Sparbier Anneliese Tetz. Und nicht nur privat läuft es für Anneliese gut. Im selben Jahr erhält sie das Kommando über das kleine Küstenmotorschiff Nord 28, mit dem Nachschub an Munition, Soldaten und Proviant nach Norwegen gebracht werden. Sie wird also tatsächlich im Kriegsdienst eingesetzt. Und man muss auch erwähnen, das gehört auch zu ihrer Geschichte, dass sie daran keinen Gedanken verschwendet zu haben scheint, denn sie nahm das Kommando über ihr erstes eigenes Schiff wirklich an, ohne zu zögern, egal worum es dann hier ging. Die Besatzung besteht nur aus ihr selbst, ihrem Mann Ernst und einem Schiffsjungen. Und sie beschreibt das in sehr familiäres Umgebung, die sie da hatten auf dem Schiff. Sie wird für ihren Einsatz sogar noch kurz vor Kriegsende im März 1945 mit dem Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse mit Schwertern ausgezeichnet.
Wow.
Nach Kriegsende wollen Ernst und Anneliese dann eine Reederei gründen, aber das klappt nicht so richtig. Also es kann sich nicht so richtig durchsetzen, deswegen arbeitet Anneliese dann zunächst auch erst einmal wieder als Lehrerin. Anfang der 50er Jahre ergab sich dann aber erneut die Gelegenheit, als nautischer Offizier zur See zu fahren und 2 Jahre später entschloss sie sich dann auch, das große Kapitänsamt zu erwerben. Auch wenn es dieses Mal wieder Bedenken gab, dieses Mal dann vom Bundesverkehrsministerium, ob wirklich eine Frau eine Kapitänin werden sollte. Auch hier setzte sie sich wieder durch mit ihrem wirklich großen Durchhaltevermögen und 1955 hat sie dann als erste Frau in Deutschland ihr großes Patent als Kapitän in der Tasche.
Wow.
Aber ihr Traum, einmal das Kommando als Kapitän über ein Schiff, also als wirklich dann mit Patent in der großen Fahrt übernehmen zu können, der erfüllt sich tatsächlich nie. Denn die Reedereien wollen auch jetzt einfach nicht das Risiko eingehen, einer Frau die Verantwortung für Schiff und Crew zu überlassen. Dazu gibt es einfach zu viele Vorbehalte immer noch.
Wahnsinn.
Anneliese Tetz war dann bis 1968 immer noch als erster, zweiter und dritter Offizier für verschiedene Hamburger Reedereien in der weltweiten Fahrt eingesetzt. Dann aber ging es ihrem Mann Ernst immer schlechter und schließlich benötigt er ständige Pflege. Und Anneliese gibt schweren Herzens ihren Beruf endgültig auf und arbeitet wieder als Lehrerin. 1974 stirbt Ernst Tetz. Ihr Lebensweg ließ Anneliese aber nie ganz los und sie verfasst Mitte der 80er Jahre eine Denkschrift zur Frage Gleichberechtigung der Frau im Seemannsberuf. Und aus daraus möchte ich noch kurz zitieren. Warum werden Frauen bestimmte Berufe verwehrt? Auf diese Frage hört man 2 Antworten. Die einen sagen, sie sei körperlich nicht geeignet, die anderen behaupten, es sei unweiblich. Was ist überhaupt weiblich und was nicht? Macht man den Versuch, die weiblichen Eigenschaften herauszulösen, so wird man sehr bald erkennen, dass es solche gar nicht gibt. Alle menschlichen Eigenschaften finden sich bei beiden Geschlechtern, allerdings in verschieden starker Ausprägung. Erziehung und Tradition versuchen aber, Mann und Frau in bestimmte Formen zu zwingen. Wenn dagegen ein Mensch, gleichgültig ob Mann oder Frau, die Berufswahl aus einer echten Veranlagung heraustrifft, so darf er ihr niemals deswegen verurteilt werden. Allerdings spricht sie auch die Herausforderungen an, mit denen die jungen Frauen an Bord konfrontiert würden und die sie ja auch selbst am eigenen Leibe und auch in der Gesellschaft tatsächlich hat erfahren müssen. Und grenzt deswegen auch ein bisschen die Zahl der Frauen, die ihrer Meinung nach vielleicht für diesen Beruf geeignet seien, ein. Wenige werden sein, die den richtigen Ton in der Gemeinschaft finden, deren Begeisterung stark genug ist, um sich einzureihen, die seelisch robust genug sind, um alle Härten zu ertragen und doch ihr feines Eigenleben zu bewahren. Ganz wenige aber wird es geben, die alle drei Eigenschaften in ausreichendem Maße besitzen und dazu den Willen und den Kampfgeist, sich gegen alle Widerstände durchzusetzen. Anneliese Theetz, Deutschlands erster weiblicher Kapitän, blieb bis ins hohe Alter auch aktiv. Und da ihr Haus direkt an der Elbe lag, nahm sie beispielsweise das ganze Jahr über jeden Morgen ein kurzes Bad in den häufig dann ja auch wirklich eiskalten Wasser. Und der Winter konnte sie auch nicht von ihrem geliebten Kajak fernhalten. Anfang April 1992 wurde ihr das geliebte Hobby dann aber doch zum Verhängnis. Im Schwell eines Dampfers kenterte sie mit ihrem kleinen Boot, stürzte in die eisigen Fluten und konnte sich trotz ihrer Erfahrung und auch ihres täglichen Schwimmtrainings nicht retten. Sie ertrank in den eisigen Fluten, nur ein paar hundert Meter vom rettenden Ufer entfernt, im Alter von 82 Jahren. Und ich finde, dass ihre Schülerinnen und Schüler wirklich einen bewegenden Nachruf für sie geschrieben haben. So wie Frau Theetz Gleichheit für sich im Beruf beanspruchte, machte sie keine Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen im Schulleben. Bei ihr lernten Mädchen und Jungen gemeinsam Strümpfe stopfen, Taue schleißen, richtiges Hinfallen und vieles mehr. Wir Kinder machten begeistert mit. Ob auch unsere Mütter und Väter diese Begeisterung teilten, ist fraglich. Sie war eine ungewöhnliche Frau und wir liebten sie.
Ja, das ist wirklich schön. Also ich finde sie auch gerade total beeindruckend. Also dass sie sehr viel Wahres da reingeschrieben in ihrem Artikel.
Finde ich auch. Also finde ich sie richtig weise irgendwie.
Ja, total.
Und zum Abschluss möchte ich dir noch eine Frage stellen. Also Anneliese Theetz eben in den 50er Jahren die erste Frau, die ein Patent erhielt als Kapitän. Was glaubst du, wie viele Kapitänen, die auch heute diesen Beruf wirklich ausüben, also ein Schiff führen, gibt es in Deutschland heute? Also im Jahr 2024, das ist die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe.
Okay. Ich glaube, es sind immer noch super wenig. Und ich würde schätzen, in Deutschland sind es 5.
Ist ein bisschen mehr, 16. Aber ich fand auch 16 nicht viel.
Es ist immer noch sehr wenig. Weißt du, wie viele es insgesamt gibt?
Nicht mehr. Ich habe das damals mit recherchiert. Also es ist schon wenig. Es ist weiterhin wirklich wenig. Also es gibt deutlich mehr insgesamt an Kapitänen.
Ja.
Ja, das war die Geschichte von Anneliese Spabier, später Theetz, die ich echt wirklich cool finde, die Frau.
Ja, ich auch. Also, dass sie sich da auch so durchgekämpft hat und auch, dass sie aber auch sehr reflektiert hat, ne? Also fand ich total spannend. Ich habe gerade auch so überlegt, aber ich mal, gibt es denn einen Artikel verfügbar, den sie da geschrieben hat, ob man sich den mal ganz so zu Gemüte führt?
Gute Frage. Also ich habe ihn nicht direkt gelesen, ich habe tatsächlich eine Sekundärquelle genutzt, wo er auch zitiert wurde. Da sind aber noch mehr Zitate daraus drin.
Ja.
Kann ich dir aber mal schicken, kannst du mal gucken.
Ja, also vielen lieben Dank. Ich finde die eine sehr beeindruckende Frau.
Ja.
Und sehr, ja, wie du es schon gesagt hast, sehr weise Frau. Und für mich, ich fand sie total interessant, merke, ich würde noch mehr über sie erfahren.
Es gibt ein Buch, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Das ist so ein Roman tatsächlich, der so ein bisschen auf ihrem Leben basiert.
Ja.
Den suche ich nochmal raus. Frau Kapitän aus Liebe zum Meer von Greta de Vries. Also die hat auch wohl zu ihr recherchiert und daraus einen Roman verfasst. Vielleicht können wir den nochmal lesen.
Oh ja, das finde ich gut. Ja, cool. Vielen Dank für diese Empfehlung und für diese tolle, beeindruckende Geschichte.
Sehr gerne. Freue ich mich auf die nächste Folge und wir verabschieden uns für heute.
So tun wir es. Macht's gut.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da.
Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten.
Macht's gut.
Moderation: Christina Tiso und Melanie Vogelpohl. Musik: Till Tiso. Produktion: Melanie Vogelpohl.